Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht's nämlich schon los mit der Bewerbungsphase.
Wir empfehlen ja grundsätzlich einen Standortfokus, ne? Dass man wirklich gut wird in einem Standort, an einem Standort, wo man dann die Kaufpreise, die Zielgruppen, die Mieten, die Entwicklung versteht, Local Player wird und sich ein Netzwerk aufbaut. Jetzt könnte es sehr spannend sein. Ich will nicht sagen, dass es jetzt eine Kehrtwende ist und ich würde es immer noch empfehlen, den Standardfokus. Aber sich vielleicht auch mal mit diesem strengen Filter, weil da werden ja nicht so viele Angebote online drin bleiben im Filter, vor allem wenn man außerhalb der großen Städte sucht, ne, an kleineren Standorten, sich vielleicht 2, 3 andere Standorte noch mit reinzunehmen, um mit dieser Filterkombination mal zu schauen und diese Angebote gezielt anzufragen. Also das würde ich konkret, ehrlicherweise, als Akquise-Strategie jetzt für die Zuhörer ableiten. Schaut vielleicht mal jetzt an, also erstmal mit dieser Filterkombination Mindestalter der Anzeige und Preissenkung an eurem Standort. Aber erweitert gerne auch nochmal vielleicht genau für diese Filterkombi speziell die Standorte, nehmt vielleicht 2, 3 noch mit rein, ne, die ihr sonst nicht im Fokus habt in der Nähe, um mal zu schauen, was da online ist, weil da ergeben sich, glaube ich, wirklich sehr viele Potenziale gerade.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immocation Podcasts. Mein Name ist Martin Groschewski. Ich darf ja hier immer noch Marco vertreten beim Podcast. Und heute freue ich mich auf ein extrem spannendes Gespräch. Denn bei mir ist wieder einmal Ferdi von Immometrica. Hallo Ferdi.
Hallo Martin. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Du hattest ja schon vor etwa einem Jahr ein Gespräch mit Marco und da habt ihr schon Trends und Zahlen analysiert und daraus Hacks abgeleitet für die Akquise. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du wieder hier bist, denn du bist ja Teil des Immometrica-Teams. Du investierst selber aktiv als Investor, ne, um Bestand aufzubauen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ja, Immometrica ist eben unser Partner bei Immocation für die Akquise, für die Suche, ne, für Suchfilter. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen als Intro selber erzählen, von dir, von Immometrica und vor allem, warum das für uns heute spannend ist, dass du hier bist.
Ja, gerne, genau. Ferdi ist mein Name. Ich bin Teil des Immometrica-Teams. Wir sind eine Immobiliensoftware, konkret eine Meta-Plattform für die Immobiliensuche. Das heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Immobiliensuche für Investoren im Dachraum zu erleichtern. Wir durchsuchen alle großen Portale und viele kleine Portale, auch viele Portale, die vielleicht viele Investoren nicht als allererstes auf dem Schirm haben, darunter auch Online-Zeitungen. Und bei uns kann man Immobilien nach Kennzahlen suchen und filtern, die für Investoren wirklich relevant sind. Zum Beispiel mit einer Mindestrendite ist oder soll, nach Objekten, die bereits im Preis reduziert sind oder auch nach Objekten mit einer Unterbewertung auf Basis der Sprengnetterbewertung. Wir durchsuchen nicht nur Kaufangebote, sondern auch Mietangebote und wir durchsuchen eben auch nicht nur aktuelle Immobilien, sondern wir haben auch ein sehr breites Datenarchiv und das ist auch so ein bisschen das Stichwort der Stunde. Ich habe verschiedene Angebotstrends mitgebracht, habe mich natürlich entsprechend für die Aufnahme hier vorbereitet und die werden wir heute ein bisschen beleuchten. Da ist jetzt so ein bisschen so ein Angebotsguide entstanden, ein 24-seitiger Guide. Hat irgendwie keiner Stopp geschrien. Ich war voll in meinem Element, habe also sehr viele verschiedene Angebotstrends mitgebracht und versuchen dann so ein bisschen für die Praxis dann ja Suchinsights abzuleiten, wie man die Suche im aktuellen Marktumfeld optimieren kann.
Extrem spannend. Unsere Überschrift für heute ist ja Akquisestrategien für Top-Deals im aktuellen Markt, weil wir haben im Vorgespräch uns das angeschaut, was du da mitgebracht hast. Ich muss sagen, extrem gut vorbereitet, also habe ich selten bis nie erlebt, so eine Zahlenvorbereitung. Du hast sehr vieles zusammengetragen, sehr viele Insights heute mitgebracht und wir haben das mal mit vier Überschriften alles zusammengefasst, aber pro Überschrift haben wir gerade festgestellt, ist sehr wertvoller Inhalt, den wir sozusagen nochmal untergliedern könnten. Genau, aber wir haben uns konzentriert auf eigentlich die Themen Standortanalyse, Angebotstrends verstehen, Analyse der Subsegmente und den Mietmarkt verstehen. Ne? Da gehen wir jetzt sukzessive durch und wollen jetzt die Zuhörer abholen, sowohl die, die schon bei Immometrica sind und vielleicht das schon nutzen, wie sie es noch besser nutzen können und auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die noch nicht bei Immometrica sind, um überhaupt zu verstehen, ne, wie das funktioniert und was welchen Mehrwert das hat für uns Investoren. Denn Immometrica ist ja quasi entwickelt von euch für uns Investoren Kapitalanleger, ne, um besser zu suchen. Und daraus wollen wir jetzt eben Akquisestrategien ableiten, aber das Ganze sehr ja, zahlen-datenbasiert, um nicht einfach nur rumzuquatschen, sondern wirklich Fleisch auf den Knochen zu bringen.
Genau, richtig. Das ist richtig, was du sagst. Und es ist auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass es Angebotsdaten sind und keine Transaktionsdaten. Das heißt, es sind die Daten, die der Verkäufer eingegeben hat. Wir schauen uns jetzt hier natürlich auch Durchschnittswerte zum Gesamtmarkt an. Das heißt, die Werte, die können je nach Standort natürlich, je nach Zustand, je nach Baujahr stark variieren und die werden vermutlich auch variieren. Ich habe jetzt die Angebotstrends herausgearbeitet im März 2026. Das heißt, es ist eine Momentaufnahme. Die Statistiken zeigen natürlich die Vergangenheit und die Zukunft ist, wie wir alle wissen, per Definition ungewiss, vor allem auch in den aktuellen Zeiten. Und wenn wir jetzt da eben versuchen, auch irgendwie Strategien oder strategische Ansätze abzuleiten, dann ist natürlich sind es keine Handlungsempfehlungen oder so, das ist natürlich alles sehr individuell. Aber trotzdem würde ich sagen, wir starten doch direkt mit dem Städtevergleich, oder Martin?
Ja, genau. Also ich will mich nur anschließen und nochmal klarstellen, die Zahlen, die du jetzt sagst, das sind Angebotspreise und was wir jetzt bewusst eben nicht machen im Gespräch ist, dass wir die Beurkundungspreise irgendwie ableiten, ne? Sagen, für welche Preise ihr irgendwie kaufen solltet. Was wir machen, wir fokussieren uns sozusagen auf die Angebotsdaten, weil daraus kann man ja Angebotstrends ableiten, ne? Und genau. Wir kommen damit zu Punkt 1, Standortanalyse, Städtevergleich und wichtige Parameter. Du hast jetzt erstmal zum Einstieg konkrete Städte mitgebracht, die wir uns mal anschauen können.
Genau, richtig. Also wir fangen mal ganz basic an mit einem klassischen Städtevergleich. Wir vergleichen die Angebotspreise bei ETWs zum Kauf. Warum ETWs? ETWs sind einfach ein bisschen homogener wie Mehrfamilienhäuser. Da so ein paar, oder haben wir drei Erkenntnisse gewonnen, die ja relativ common sense sind, die bekannt sind. Zum einen die A-Städte dominieren, also gerade Städte wie München, Frankfurt und Hamburg stehen da weit vorne. Besonders sticht da die Stadt München hervor mit besonders hohen Angebotspreisen. Auch das ist eine Sache, die ja mittlerweile bekannt ist. Zur Entwicklung kann man sagen, dass tendenziell in den letzten drei Monaten die Angebotspreise wieder gestiegen sind, vor allem auch in den A-Städten und auch über ganz Deutschland hinweg. Genau, das ist ja schon eine Erkenntnis, die da schon ganz wertvoll ist.
Okay, und das will ich nochmal festhalten, weil ich schaue mir mal die Preise gerade an, die du mir geschickt hast. ETWs, München, nur mal die Relationen wieder zu verstehen. Ne? 8.700 ja. Euro den Quadratmeter. Und dann kommt Platz 2, Angebotspreise, Platz 2 Frankfurt mit 6.300 Euro. Also alleine 2.400 Euro weniger als München. Das genau, aber verwundert nicht, ich finde immer nur wieder die Relation krass. Ne? Auch den Abstand von Platz 1 zu Platz 2 wird auch...
Ist so, ja. Ist so, absolut. Und das ist natürlich die Durchschnittswerte und auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt zwischen den Angebotsdaten und den Transaktionsdaten da schon auch nochmal einen Unterschied. Ich hatte am Mittwoch jetzt mit dem Herrn Schick gesprochen. Er meinte, dass die Transaktionspreise gemessen am Kreix-Index da in die gleiche Richtung laufen. Aber trotzdem entwickeln sich die Angebotsdaten und die Transaktionsdaten in der Regel zeitverzögert. Und auch vielleicht jetzt auf Ebene von einem Investor kann man sagen, dass natürlich zwischen den Angebotsdaten und den Transaktionsdaten natürlich auch noch der Verhandlungsspielraum steht. steckt, den man da für sich nutzen kann. Details folgen dann gleich.
Ja, genau, auf jeden Fall. Lass mich nur noch mal eine Rückfrage stellen, weil das finde ich jetzt besonders spannend. Wir wissen ja, dass A-Lagen eben wie München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Co. sehr vermögensorientiert sind. Ne? Wenn wir in A-Lagen investieren, dann investieren wir vermögensorientiert, nicht cashflow-orientiert. Logischerweise, am Anfang nimmt man negative Cashflows in Kauf, um über lange Sicht Vermögensentwicklung und Cashflows kumuliert zu betrachten. Und wir wissen, dass wir auf lange Sicht meistens die besseren Deals machen in A-Lagen. Was ich jetzt aber spannend finde, die Angebotspreise sind ja das eine, aber wie entwickeln sich im Vergleich dazu die Angebotsmieten? Weil wenn wir sagen, als Beispiel München, ne, ist jetzt hat sich entwickelt, 8.700 Euro aktuell. Wo kommen wir her mit den Preisen, mit den Angebotspreisen für die Verkäufe? Wo kommen wir her mit den Mietpreisen? Und können wir da vielleicht Trends ableiten? Weil das finde ich jetzt besonders spannend, wenn jemand jetzt in die Standortsuche geht, ne, in der Akquise und überlegt, okay, ich will vielleicht eine solide Lage haben, wo ich auf Vermögen investiere, aber wo ich ein besonders gutes Verhältnis habe, ne, von Mietwachstum zu Kaufpreissteigerung.
Ja, sehr guter Punkt. Und auch da ist so ein kleiner Hack für die Praxis, der manchmal nach meinem Verständnis etwas unterm Radar schwimmt. Das sind ja alles allgemeine Angebotsstatistiken. Aber bei uns in Immometrica kann man auch sich individualisierte Angebotsstatistiken anzeigen lassen. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wenn man zum Beispiel sagt, man sucht an einem Standort wie München, gibt dann den Ort aus, zum Beispiel eine Wohnung, 40 bis 60 Quadratmeter, zwei Zimmer mit Eigenschaften XYZ. Und dann kann man sich eben zu diesem konkreten Zielobjekt, an diesem konkreten Zielmarkt, nicht nur die aktuellen Immobilien sich anzeigen lassen, sondern eben auch die aktuellen oder die individualisierten Angebotsstatistiken, um einfach abschätzen zu können, okay, wie du selbst auch gesagt hast, wie ist der durchschnittliche Angebotspreis vor Ort, wie ist aber auch die durchschnittliche Angebotsmiete vor Ort, wie lange sind die Inserate im Schnitt online, die median Online-Dauer ist da das Stichwort, um einfach für den konkreten Zielmarkt ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Erfahrungsgemäß kann man diese Statistiken dann auch ganz gut, diese individualisierten Angebotsstatistiken machen sich auch ganz gut in Bankbroschüre, natürlich immer mit dem Disclaimer, das sind Angebotsdaten, aber trotzdem sind sie ja für dieses konkrete Zielobjekt eben zugeschnitten und so kann man sich eben der Frage, die du da gerade gestellt hast, da ganz annähern, genau.
Ja, spannend, also guter Punkt, das habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht gesehen, es ist ein guter Hinweis, man kann ja, wir empfehlen ja immer bei der Bankenansprache mit Investorenbroschüren zu arbeiten und Finanzierungsexposés und guter Punkt, da kann man sozusagen aus Immometrica für die Darstellung für die Banken in der Investorenbroschüre der Standorte die Daten nutzen, ne, als Screenshots vielleicht und dann da einfügen.
Genau.
Um die Banken nochmal zu überzeugen und zu zeigen, dass man sich wirklich vorbereitet hat und nicht am dritten entschieden hat, Immobilien zu machen.
Genau, und halt quasi zu sagen, okay, das sind für dieses konkrete Zielobjekt die konkreten Angebotsdaten. Und das ist eben der Punkt, was auszeichnet, ja.
Ja, genau. Und kann man da auch, da kann man auch nach Stadtteilen filtern sozusagen, ne? Wenn wir jetzt bei München bleiben, da kann man auch nach einzelnen Stadtteilen filtern und sich dann auch nochmal die Subsegmente anschauen.
Genau, du kannst beim Ort kannst du PLZ, du kannst Stadt, du kannst Gemeinde, du kannst da alles, was du da eingibst, beim Ort ist quasi die Angebotsstatistiken werden dann entsprechend ausgespielt.
Ja genau, aber wie gesagt auch stadtteilbezogen auf München oder gilt das dann nur für ganz München?
Du kannst auch auf der Karte einzeichnen, wenn du wollen würdest. Also auch das geht.
Genau. Das ist ein guter Hinweis, genau. Weil was ich immer gefährlich finde, ist, dass Angebotsstatistiken häufig verfälscht werden, weil zu große irgendwie Landkreise, Postleitzahlen einbezogen werden, ne, bei vielen Quellen. Wenn man genauer reinschaut, siehst du, okay, die guten Stadtteile ziehen dann die schlechten hoch oder vice versa. Und ich finde es extrem wichtig und gut, dass man dann reinschaut, wirklich in die Mikrolage und dann sogar einzeichnen kann, ne, das eigene Suchgebiet.
Ja, voll. Das war auch das Spagat jetzt hier in der Vorbereitung, weil so pauschale Aussagen über den deutschen Angebotsmarkt sind echt schwer und ich wollte natürlich irgendwie gute Erkenntnisse gewinnen, aber pauschal ist es echt gar nicht so einfach. Das war so ein bisschen Spagat, ja.
Okay. Und lass uns mal ein konkretes Beispiel konstruieren, weil ich will jetzt für alle so ein Learning da zum Mitnehmen entwickeln. Wenn jetzt jemand einen Standort sucht oder analysiert oder sozusagen präzisiert, ne? Vielleicht sucht ihr ja schon einen Standort, vielleicht sucht ihr oder habt ihr einen Standort schon und wollt präzisieren, vielleicht sucht ihr einen Standort, ne? Und nutzt Immometrica dafür, um so an Zahlen zu kommen. Was ich und wir ja mal empfehlen, ist nicht zu weit wegzugehen von Standorten, ne? Grundsätzlich. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich funktioniert die Akquise immer besser, effizienter, wenn man einfach schnell vor Ort sein kann, um zu besichtigen und so weiter. Ne? Das kennt man. Als Beispiel, ich wohne ja in Berlin und in Berlin wollen viele nicht mehr investieren, ne? Weil verschiedene Restriktionen da sind und das auch nicht zur Strategie häufig passt und gehen dann raus in den Speckgürtel. Und viele Berliner, weil sie selber sind lost im Speckgürtel. Das heißt, es gibt Berlin und dann kommt das niemals an Brandenburg für viele irgendwie. Aber das ist ja fern von der Realität, weil ich weiß ja selber, ich investiere in Brandenburg, wie geil Brandenburg ist. Aber was würdest du jetzt empfehlen, wenn jemand nach Brandenburg geht, in dem Beispiel, wie kann man Immometriker einsetzen, um da konkrete Städte jetzt für sich zu finden und vor allem konkrete Suchfilter einzurichten, ne? In Stadt B, C, D. Auch gepaart mit dem Thema Zielgruppenanalyse, weil das hattest du mir im Vorgespräch gesagt. Vielleicht können wir auch in dem Beispiel darauf eingehen.
Ja, ein sehr, sehr guter Punkt. Also die individualisierten Angebotsstatistiken habe ich angesprochen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, und auch da haben wir so ein bisschen einfach auf die Nachfrage der Kunden reagiert, dass wir letztes Jahr jetzt ganz frisch Mikrolagenanalysen eingeführt haben für jede Immobilie, wo man dann eben sehen kann, zu jedem Objekt, wie ist die Mikrolage vor Ort, also quasi wie ist der Shopping-Score, das sind einfach so Ratings, bunte Ratings, wie ist der Shopping-Score, wie ist die Natur, wie ist die öffentliche Anbindung und so weiter und so fort, weil ich glaube, es gibt in jeder Stadt oder in vielen, die meisten Städten gibt es Regionen, in denen man vielleicht besser wohnt und vielleicht Regionen, in denen man weniger gut wohnt, um das einfach mal diplomatisch zu bezeichnen. Und ich glaube, da ist einfach die Mikrolage entscheidend. Vor allem jetzt in, wie du es angesprochen hast, Berlin ist nicht gleich Berlin. Das zum einen. Und was wir dann darauf aufbauen versuchen, ist, auf Basis dieser Mikrolagendaten versuchen wir wirklich Zielgruppenratings zu bauen. Also wirklich Zielgruppen, die für Investoren relevant sind. Da haben wir jetzt mit der Zielgruppe der Familien gestartet und haben dann, nachdem wir dann dieses Feature online gebracht haben, haben wir unsere Kunden gefragt, welche Zielgruppe wünschen sie sich als nächstes, und die nächste Zielgruppe, die da sehr zeitnah online gehen wird, ist die Zielgruppe der Studenten, weil das einfach sehr oft gewünscht wird. Einfach das Stichwort Zielgruppendenken, weil wie du schon sagst, Berlin ist nicht Berlin, und ich glaube, Berlin ist da ein sehr gutes Beispiel, weil in Berlin gibt es Regionen, da wohnen vielleicht viele Studenten, es gibt Regionen, da wohnen viele Familien, und deswegen muss man sich einfach die Mikrolage anschauen, und da helfen eben die Mikrolagen-Ratings von uns. Und darauf aufbauen, vor allem auch die Zielgruppenratings, die wir dann eben versuchen gerade zu implementieren. Genau.
Panda, also ihr habt mit der ersten Zielgruppe gestartet, der Familien. Macht genau. Das jetzt auf Studenten, und da kommen dann wahrscheinlich noch weitere Zielgruppen dazu im Laufe der Zeit. Und was sagt mir dann das Tool? Ich war jetzt bei Brandenburg. Zum Beispiel, ich gehe nach Eberswalde, ne? Bei Brandenburg, also bei Berlin. Was würde mir jetzt das Rating sagen, wenn ich da jetzt, da kann ich also eine Adresse eingeben, einer Wohnung. Und Frage, ist das für Familien geeignet oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es ist objektbezogen. Das heißt, wenn du jetzt an einem Standort was suchst mit gewissen Eigenschaften, dann gehst du in die Objektdetails rein und dann findest du eben verschiedene Informationen. Du findest eine erste Bewertung auf Basis von Sprengnetter. Die Bewertung ist vollautomatisiert. Das heißt, wir arbeiten oder Sprengnetter nutzt die Daten, die der Verkäufer eingegeben hat, was natürlich dazu führt, wenn irgendwie der Verkäufer fehlerhafte oder fehlende Daten eingibt, ist natürlich entsprechend die Bewertung mit Vorsicht zu genießen. Und unter der Bewertung sind dann die Mikrolagen-Ratings für jedes Objekt. Das sind solche bunten Ratings, wo man dann eben für dieses konkrete Objekt an dieser konkreten Adresse eben die Mikrolage besser einschätzen kann. Vielleicht mal kurz, wie das zustande kommt. Also ich war bei der Entwicklung da auch dabei und ich selbst habe mich riesig selbst auf dieses Update gefreut, weil wenn man zum Beispiel schaut, okay, bei dem Thema Familienscore, was zählt da rein? Da zählt das Thema Kinderfreundlichkeit rein, da zählt das Thema rein, wie nah sind Kindergärten, wie nah sind Schulen und so weiter. Also wirklich, da wird direkte Umfeld berücksichtigt, und das ist ja im Prinzip auch entscheidend, wenn man investiert. Da ist natürlich die Makrolage auch entscheidend, aber nach meinem Verständnis ist die Mikrolage da noch wichtiger, weil, wie schon erwähnt, es in jeder Stadt auch Gebiete gibt, in denen man besser oder schlechter wohnt.
Ja, genau, also super spannend. Das heißt, man geht dann auf das Objekt drauf, ne? Immometrika, und dann kommt
sagen, man gibt keine Adresse.
Genau, richtig. Ja, also, total spannend, weil genau das empfehle ich ja auch mal, ne? Empfehlen die in der Akquise, zu überlegen, sozusagen von hinten, wenn die Wohnung jetzt leer werden würde, zum Beispiel, wenn sie vermietet ist im Underrent, man sie deswegen günstig kaufen kann, wer wäre dann meine Zielgruppe? Wer zieht dort ein, ne? Eine Familie, Studenten, whatever. Und wenn ihr das dann wirklich mit Daten hinterlegt, bewertet, finde ich das schon echt einen mega Mehrwert. Natürlich ersetzt das nicht, würde ich auch dazu sagen, das ist mir auch immer ganz wichtig, die Vor-Ort-Recherche. Ne? Weil wenn man jetzt sieht, okay, das ist vielleicht eine familienfreundliche Lage, würde ich auf jeden Fall immer trotzdem empfehlen, ne? Wenn man vor Ort bei der Besichtigung war, dann nochmal durch die Gegend zu laufen oder sogar im Haus rumzufragen, ne? Wie ist der Eindruck des Hauses, vor allem wer wohnt hier, wo wohnen Kinder gerne hier, gibt es hier Spielplätze und Co. Also das will ich auch nochmal ergänzen, ne? Dass man das immer paaren sollte mit eben persönlichen
Eindrücken
vor Ort.
Ja, voll. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also nichts ersetzt quasi der persönliche Eindruck vor Ort. Und das, was wir jetzt hier sagen, sind alles Daten. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. Das ist auch nicht meine Meinung. Das sind alles Angebotsdaten. Aber ich finde immer ganz gut, man hat eine Meinung oder man hat einen Investment Case, der auf einer Meinung basiert. Und wenn man dann diese Angebotsdaten nutzt, um einfach seine Meinung mit Angebotsdaten zu untermauern, finde ich das einfach eine gute Herangehensweise, wenn man so einfach ein bisschen Struktur in die Sache reinbekommt. Genau.
Ja, perfekt. Cool, dann haben wir jetzt das Thema 1 besprochen, Standortanalyse. Wir haben also jetzt die Standorte als Investoren verstanden, erstellt, die Suchprofile und wollen das jetzt präzisieren. Ne? Dann kommen wir nämlich zu Punkt 2, den wir für heute uns angedacht haben, nämlich Angebotstrends verstehen und richtig nutzen. Was kannst du uns dazu sagen, lieber Ferdi? Welche Angebotstrends gibt es und wie können wir sie für uns nutzen als Investoren?
Ja, sehr guter Punkt, vielleicht noch ein, zwei finale Hacks zum Thema Standortanalyse oder Städtevergleich, die ich da herausgearbeitet habe, wo ich einfach denke, dass das interessant ist für die Zuhörer. Ich habe nämlich nicht nur die Angebotspreise angeschaut, das ist ja relativ basic, sondern auch eben die durchschnittliche Online-Dauer und die Reduzierungsrate im Städtevergleich beim Kauf von Wohnungen. Was sind da so die Erkenntnisse? Mal ganz kurz runtergebrochen. Also bei der Online-Dauer fallen im Prinzip zwei Sachen auf. Zum einen in Leipzig ist die durchschnittliche Online-Dauer beim Kauf von Wohnungen am längsten. Da ist die Online-Dauer erhöht. Wie gesagt, keine Wertung, das sind lediglich die Daten. Und in Heidelberg, München und Köln, diese Städte fallen mit kurzen Online-Dauern auf. Das zur Online-Dauer. Letztendlich kann da jeder für sich selber dann interpretieren, was das bedeutet. Zur Reduzierungsrate vielleicht noch zwei Sätze oder zwei Erkenntnisse. Wenn man sich die Reduzierungsrate im Städtevergleich anschaut, fällt insbesondere Stuttgart auf mit einer erhöhten Reduzierungsrate in den letzten Monaten. Auch das kann dann jeder quasi selber interpretieren. Ich komme jetzt aus dem Raum. Aber trotzdem über Deutschland hinweg sind die Reduzierungsraten in den letzten Monaten jetzt im Vergleich zu vor 24 Monaten rückläufig. Und das ist ja auch so ein bisschen eine ganz gute Botschaft. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, aber gerne können wir jetzt zu den anderen Angebotstrends übergehen, die ich vorbereitet habe.
Genau, ich finde, das war ja eigentlich eine gute Überleitung, weil genau darüber wollen wir jetzt sprechen, ne, zum Thema genau. Angebotstrends. Lass uns kurz erstmal, weil wir fangen ja, denke ich, an mit Reduzierungsraten. Ne? Die hast du ja gerade schon in den einzelnen Städten erwähnt. Definier bitte mal kurz, was unter Reduzierungsrate zu verstehen ist, ne, damit die Zuhörer jetzt folgen können gedanklich.
Genau, die Reduzierungsrate ist der Anteil der Angebote, die im Preis reduziert wurde. Wir haben jetzt gerade die Reduzierungsrate im Städtevergleich angeschaut. Ich habe jetzt im nächsten Schritt die Reduzierungsrate im Zeitverlauf angeschaut. Was fällt da auf, wenn man sich die Reduzierungsrate in Deutschland über Deutschland hinweg im Zeitverlauf anschaut? Da fällt auf, dass ja die Reduzierungsrate in den Jahren 2020 und 2021 so zwischen 4% und 6% auf niedrigem Niveau sich befand. Dann kam das Jahr 2022, da ist dann die Reduzierungsrate von etwas unter 6% auf fast 16% im Oktober gleichen Jahres angestiegen. Ist schon massiv, wenn man so überlegt. Ich dachte immer, Immobilienmarkt ist träge, aber in dem Fall ging das dann doch 10 Monate lang, wo eben die Reduzierungsrate extrem durch die Decke geschossen ist. Ja, 2022 war ja die Zinswende. Die Reduzierungsrate ist dann in den Folgejahren 2023, 2024, 2025 wieder leicht zurückgefallen, hat sich dann aber auf erhöhtem Niveau stabilisiert, also auf erhöhtem Niveau. Genau, das heißt in anderen Worten, es gibt da draußen heute mehr Angebote online, die im Preis reduziert sind als vor der Zinswende, auch wenn es sich, wie gesagt, leicht stabilisiert hat. Und wenn man das vielleicht noch in einem anderen Satz formulieren könnte, könnte man sagen, okay, Preisreduzierungen gehören aktuell wieder zum Marktgeschehen dazu. Das ist mal so ein bisschen die Key Facts zu der Statistik Reduzierungsrate. Wie auch im Vorgespräch besprochen, war ja so ein bisschen das Ziel dann auch so ein bisschen sich zu überlegen, wie kann man diese Info dann wirklich in der Praxis nutzen. Ich glaube, das ist vor allem relevant, so ein bisschen diese Makrostatistik runterbrechen auf die Mikrostatistik.
Genau. Ich will genau dazu kommen wir jetzt, weil das ist exakt spannend für die Zuhörer. Ja. Aber nochmal ganz kurz einhakend in das Verständnisthema, auch für mich zum Verständnis. Bezieht sich dann die Reduzierungsrate immer auf den Vormonat oder generell auf die Inserate, die online kommen, die dann reduziert werden bis zum Offline-Nehmen? Oder wie ist das sozusagen genau zu verstehen? Was sagt mir jetzt 16% Reduzierungsrate im Oktober zum Beispiel?
Also wenn jetzt ein Objekt am Markt ist und das Objekt wurde in dem Monat im Preis reduziert, dann zählt quasi das zur Preisreduktion, zu dieser Statistik dazu.
Ah ja, okay, also sozusagen einfach die Reduzierungen in dem Monat anzahlen. Wenn 100 Objekte online wären und dann 20 Objekte reduziert werden würden, dann wären 20% Reduzierungsrate.
Richtig, genau.
Und differenziert ihr dann nochmal zwischen bereits reduzierten Objekten, die nochmal reduziert wurden? Oder ist das dann eine Statistik, ob die jetzt zum ersten Mal reduziert werden oder zum zweiten, dritten Mal?
Also man kann jetzt in dieser konkreten, verzeih mir, dass ich das nicht quasi auf dem Schirm habe, weil das sind so viel, das sind 24 Seiten Statistiken. Man kann in Immometrica in der Preishistorie auf Objektebene sehen, wie oft und wie stark wurde ein Preis reduziert. Also da kann man das nachvollziehen, wie oft ein Preis reduziert wurde. Jetzt in dieser Statistik kann ich es dir auf Anhieb jetzt nicht sagen. Trotzdem, die Tendenz ist unabhängig davon die richtige, dass es heute einfach mehr Preisreduzierungen gibt als vor der Zinswende.
Ja. Okay.
Das ist, genau.
Das reicht mir nur. Das reicht mir. Ich wollte ein Verständnis herstellen, dass wir alle von demselben sprechen. Und jetzt wird es noch spannender, weil wir haben verstanden, okay, ja, der Markt hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt, aber wir sind auf einer höheren Reduzierungsrate als vor der Zinswende. Wie kann man das jetzt nutzen als Investor bei Immometrica? Was würdest du empfehlen?
Ja, habe ich lange überlegt, was ich da bringe. Und tatsächlich, das Erste, was ich da vorstellen möchte, ist einer meiner Lieblingsfilter. Wir waren oft gefragt, was sind denn deine Lieblingsfilter? Der Lieblingsfilter heißt nur Angebote mit Preissenkung. Da werden dann eben nur Objekte angezeigt, die wirklich bereits im Preis reduziert sind. Wenn man dann kriegt man eine Liste, eine Ergebnisliste. Und wenn man dann in die Objektdetails reingeht und man ganz runterscrollt, sieht man dann eben die Preishistorie, wie schon erwähnt. Und da sieht man dann eben, wie gerade erwähnt, nicht nur wann und wie oft und wie stark ein Objekt im Preis reduziert wurde, sondern man hat eben auch mehr Informationen, wie zum Beispiel, wann wurde das Inserat angepasst, wann wurde der Titel angepasst, wann wurde die Beschreibung angepasst und was wurde angepasst. Und da so eine ganz gute Faustformel könnte lauten, je mehr Einträge so eine Preishistorie hat, also sowohl auf der Preisseite als auch auf der anderen Seite, desto stärker ist unter Umständen ein potenzieller Verkaufsdruck, weil ich dem Verkäufer einfach unterstelle, dass der Verkäufer sich bei jeder Änderung etwas gedacht hat. Der nächste Aspekt, und auch das habe ich jetzt mitgebracht, weil ich glaube, dass das viele, die auch unser Tool nutzen, vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, dass man eben sich nicht nur benachrichtigen lässt bei neuen Angeboten, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, sondern eben auch, dass man das Häkchen setzt bei Preisänderungen, um eben informiert zu werden, wenn in diesem konkreten Suchauftrag Objekte reinkommen oder Objekte sind, die im Preis reduziert sind. Man kann die Benachrichtigungen einstellen, täglich, viertelstündlich oder sofort. Und da hat man wirklich dann auch nicht nur die neuen Objekte, sondern auch die preisreduzierten Objekte. Auch das finde ich tatsächlich eine Sache, die ich gerne nutze in der Praxis. So ein bisschen ein Spezialtipp zum Ende. Ich habe ja den Filter, einer meiner Lieblingsfilter, nur Angebote mit Preissenkung angesprochen. Wenn man das noch ein bisschen weiter denkt, nur weil ein Objekt ja im Preis reduziert ist, heißt es ja noch lange nicht, dass irgendwie die Bewertung günstig ist. Deswegen könnte man jetzt diesen Filter nur Angebote mit Preissenkung dann noch kombinieren mit einer Bewertungskennzahl, zum Beispiel indem man einträgt, okay, ich möchte gleichzeitig dann noch Bruttorendite soll größer 6% oder auch mit einem Bewertungsabschlag von mindestens 20%, um eben A, Objekte zu finden, die bereits im Preis reduziert sind und B, Objekte zu finden, bei denen auch schon eine Unterbewertung vorliegt, zumindest auf Basis der Sprengnetter-Bewertung. Hier auch nochmal der Punkt, die Sprengnetter-Bewertung ist eben automatisiert, da fließen die Daten des Verkäufers ein. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Auch hier nochmal so ein kleiner Disclaimer, aber trotzdem finde ich diese Filterkombi in dem aktuellen Marktumfeld tatsächlich mega spannend und nutze ich auch selbst, genau.
Ja, spannend, genau. So wird die Akquise effizienter, weil wir unterstellen natürlich grundsätzlich, dass wenn die Immobilie im Preis gesenkt wird, im Angebotspreis, dass da mehr Verhandlungsbereitschaft entsteht, ne, beim Verkäufer.
Genau.
Deswegen macht das alles so Sinn, wie du es beschrieben hast. Und was ich nur ergänzend wahrscheinlich da empfehlen würde, ist, dass man diese Filter, bei der Filterkombi auch der Bewertung, ne, mit Renditen und Co., nicht zu streng setzt, weil das sehe ich auch immer wieder bei Teilnehmern, mit denen ich Coachings mache, dass die Filter zu streng gesetzt sind, ne, weil man darf und muss häufig verhandeln am Markt, auch aktuell, ne, das war schon immer so und wird immer so sein, in manchen Märkten mehr, in manchen weniger. Aber man darf immer Immobilien verhandeln. Deswegen, wenn man sich die Filter setzt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sie nicht zu streng zu setzen, damit man genug Angebot reinbekommt. Ne? Weil am Ende bleibt es so, dass Immobilien ein People's Business sind und man immer noch kauft über menschliche Kontakte. Also man muss einfach rauskommen und Immobilien besichtigen. Und wenn man irgendwie, das merke ich immer wieder, zu streng bewertet, ne, und sich das alles kaputt rechnet, dann kommt man gar nicht auf die Straße. Also das ist
eine Ergänzung meinerseits. Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, für mich vermutlich einer der wichtigsten Punkte. Das ist auch so eine Faustformel. Ich würde sagen, dass man selbst so viele Filter setzen sollte bei der Suche, dass man selbst noch fähig ist, die Objekte manuell zu prüfen. Wenn also zu viele Objekte reinkommt, muss man mehr Filter setzen. Wenn zu wenig Objekte reinkommt, muss man weniger Filter setzen. Einfach eine Anzahl an Trefferliste, wo man selbst noch die Objekte manuell prüfen kann. Erfahrungsgemäß, und auch das ist jetzt aus der Praxis von unseren Kunden, tendieren Leute vor allem am Anfang dazu, die komplette Filtervielfalt von Immometrika zu nutzen, was dazu führt, dass einfach weniger Objekte sozusagen reinkommen und auf den Schreibtisch kommen. Deswegen würde ich so ein bisschen einen Tipp geben, am Anfang vor allem die Suche etwas breiter zu gestalten, um einfach ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Das ist wirklich so einer der Kernfaustformeln, die ich jedem da empfehlen kann. Wer sonst, wenn nur einmal im Schaltjahr gefühlt ein Objekt reinkommen kann, dann hat man gar keine Chance, überhaupt den Markt richtig einschätzen zu können. Und deswegen am Anfang gerne mal ein bisschen breiter starten.
Exakt, ne? Wenn man merkt, man kommt gar nicht raus, dann sind die Filter zu streng eingestellt. Okay, so viel zur Reduzierungsrate. Das war sehr spannend. Vor allem die Filter kommen wie aus Preissenkung und Bewertung. Kommen wir zum zweiten Trend, den du herausgearbeitet hast, Online-Dauer. Was kannst du uns dazu sagen? Wie sind die Zahlen, die Statistiken und wie können wir das für uns nutzen?
Ja, genau, bei der Online-Dauer war das Jahr 2022 markant. Also wir haben im Prinzip ein Niveau vor der Zinswende und ein Niveau nach der Zinswende, und verbunden werden die zwei Niveaus im Prinzip durch das Jahr 2022. Das heißt, die Online-Dauern haben sich einfach verlängert. Es gab im Jahr 2025, zu Beginn des Jahres 2025, eine leichte Gegenbewegung, zumindest eine Tendenz der Gegenbewegung, dass es wieder leicht kürzere Online-Dauern gibt. Aber wenn man so ein bisschen rauszoomt und das Big Picture betrachtet, gibt es heute nach der Zinswende mehr Angebote da draußen, die sich länger online befinden. Wie gesagt, die Gegenbewegung gab's, aber trotzdem ist es Fakt. Das führt natürlich auch zu mehr Angeboten online. Auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt, und ich finde das auch nochmal eine wertvolle Erkenntnis, und daraus kann man auch Sachen dann für die Praxis interpretieren oder ableiten.
Genau, dazu kommen wir jetzt. Ich habe nur eine Rückfrage, weil ich habe letztens mit Ohne Makler und unserem anderen Partner gesprochen, und der Herr hatte mir gesagt, dass die Online-Dauern sich wieder stabilisiert haben, zumindest jetzt von 2024 auf 25. Das heißt, die Immobilien sind kürzer online, als sie 24 waren. Siehst du das auch so?
Richtig. Genau, also das ist eben die angesprochene Gegenbewegung Anfang 2025. Ich habe jetzt hier die Statistik vor mir. Ich versuche das so zu beschreiben, dass das die Hörer auch nachvollziehen können. Genau, Januar, Februar, März, April haben wir da doch eine Gegenbewegung, dass die Online-Dauern da etwas kürzer waren. Trotzdem sind dann am Ende des Jahres wieder leicht angestiegen. Von dem her, es gab die Tendenz, aber jetzt im Vergleich zu vor der Zinswende haben sich die Online-Zeiten dann doch nach meinem Verständnis deutlich verlängert, oder das zeigen zumindest die Angebotsdaten im Big Picture.
Okay, sehr spannend, weil das schließt darauf oder lässt darauf schließen, dass wir das bei unserer Akquise bedenken sollten und daraus auch für uns Strategien ableiten, ne, wie wir damit umgehen. Wie können wir damit umgehen aus deiner Sicht mit den Filtern, vor allem bei Immometrika?
Ja, genau. Also wir haben uns natürlich den Angebotstrend angeschaut und haben versucht, okay, was können wir daraus machen, dass die Nutzer auch davon profitieren können. Und es war auch so ein bisschen das Feedback unserer Kunden, und deswegen haben wir einen neuen Filter implementiert. Also der Filter ist vielleicht 2 Wochen alt. Der Filter nennt sich Mindestalter des Angebots in Tagen, wo man einfach nach Objekten suchen kann, die schon etwas länger online sind. Weil wir wissen ja jetzt, dass da draußen mehr Angebote online sind, die länger online sind, und deswegen könnte es unter Umständen spannend sein und eine potenzielle Strategie sein, bewusst diese alten Objekte anzufragen. Man kann da dann zum Beispiel 150 oder 180 Tage eintragen, Stichwort auslaufender Maklervertrag, um eben bewusst eine Treffermenge zu bekommen, bei denen, die eben, wo eben nur Objekte drin sind, die schon länger online sind, und bei denen man einfach mal proaktiv nachfragen kann, wie es denn aussieht.
Okay, und dann auch in Kombination wahrscheinlich, ne, mit dem vorgenannten vielleicht, mit der Preissenkung, umso spannender, wenn man diese Filter kombiniert.
Genau. Richtig, ja, also das habe ich jetzt hier in dem Angebotsguide, ich muss ein bisschen schmunzeln, habe ich das Filterkombi des Jahres genannt, und wie man das die Filterkombi des Jahres ist, muss jeder selber wissen, aber tatsächlich eine Kombi, die sehr spannend ist im aktuellen Marktumfeld, weil es im Prinzip 2 aktuelle Angebotstrends kombiniert, zum einen die längere Online-Dauer und zum anderen die erhöhte Reduzierungsrate. Ich habe das hier in der Unterüberschrift genannt, 2 Filter, eine elitäre Treffermenge, und zwar kombiniert man da zum einen den Filter nur Angebote mit Preissenkung und zum anderen den Filter Mindestalter des Angebots in Tagen, wo man dann zum Beispiel 180 Tage eintragen kann und dann erhält man eben eine Trefferliste mit Objekten, die A, schon länger online sind und B, bei denen es nachweislich schon ein gewisser Verkaufsdruck besteht und ist dann wirklich eine Trefferliste, bei denen es sich in diesem aktuellen Marktumfeld mal lohnt, mal genauer hinzuschauen.
Ja, ich bin gespannt, ob jetzt nach Veröffentlichung des Podcasts sich Eigentümer wundern werden, warum sie plötzlich so viel Nachfrage bekommen, obwohl die Immobilie schon so lange online ist.
Ja, ist tatsächlich, also aber tatsächlich finde ich es einfach nur logisch, weil wenn man jetzt von sich selber ausgeht, jeder hat mal irgendwo auf irgendeiner Plattform mal was inseriert zum Verkaufen. Am Anfang ist da voll viel los, das wird angeklickt, das wird angefragt und dann rutscht es einfach irgendwie runter, wird irrelevant, verschwindet in den Tiefen des Internets und dann kennt jeder die Reaktion von sich selbst auch, dass man sagt, okay, das wird eh nichts mehr, ich gebe es auf. Und wenn man dann eben dann proaktiv bei diesen alten Inseraten anfragt, bei denen ist ja, es gibt ja aktuell mehr da draußen von diesen. Und wenn man dann noch zusätzlich nur die anfragt, die länger online sind und wo es eine Preisreduzierung bereits gibt, dann könnte das im aktuellen Marktumfeld doch spannend sein und eine potenzielle Strategie.
Ja genau, funktioniert also das daraus noch weitergedacht. Das ist spannend, weil wir empfehlen ja grundsätzlich einen Standortfokus. Ne, dass man wirklich gut wird in einem Standort, an einem Standort, wo man dann die Kaufpreise, die Zielgruppen, die Mieten, die Entwicklung versteht, Local Player wird und sich ein Netzwerk aufbaut. Jetzt könnte es sehr spannend sein. Ich will nicht sagen, dass es jetzt eine Kehrtwende ist und ich würde es immer noch empfehlen, den Standortfokus. Aber sich vielleicht auch mal mit diesem strengen Filter, weil da werden ja nicht so viele Angebote online drin bleiben im Filter, vor allem wenn man außerhalb der großen Städte sucht, ne, an kleineren Standorten, sich vielleicht 2-3 andere Standorte noch mit reinzunehmen, um mit dieser Filterkombination mal zu schauen und diese Angebote gezielt anzufragen. Also das würde ich konkret, ehrlicherweise, als Akquise-Strategie jetzt für die Zuhörer ableiten. Schaut vielleicht mal jetzt an, also erstmal mit dieser Filterkombination Mindestalter der Anzeige und Preissenkung an eurem Standort. Aber erweitert gerne auch nochmal vielleicht genau für diese Filterkombi speziell die Standorte, nehmt vielleicht 2-3 noch mit rein, ne, die ihr sonst nicht im Fokus habt in der Nähe, um mal zu schauen, was da online ist, weil da ergeben sich, glaube ich, wirklich sehr viele Potenziale gerade.
Ja, auch das ist tatsächlich ein Punkt, der hier in dem Angebotsguide drinsteht. Auch nochmal so ein bisschen weitergedacht. Du hast jetzt angesprochen, dass man eben ja den Standort auch mal erweitern kann. Erfahrungsgemäß 90% unserer Kunden nutzen Immometrika mit der Sofortbenachrichtigung, um einfach sicherzustellen, dass die Objekte möglichst schnell auf deren Schreibtische gelangen. Und tatsächlich, so nutze ich natürlich Immometrika auch. Das ist ein Use Case. Ein weiterer Use Case wäre aber, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man interessiert sich auch für andere Standorte, über die du gerade gesprochen hast, dass man dann eben für diese Standorte eben die tägliche Benachrichtigungsfunktion aktiviert. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn Kunden ein Use Case von den beiden verwenden, dass man, und da nehme ich mich voll mit rein, dass man dann so ein bisschen, in Anführungsstrichen, betriebsblind oder toolblind ist gegenüber dem zweiten Use Case. Deswegen stelle ich das ganz gerne vor, dass man gerne auch beide Use Cases verwenden kann, zum Beispiel sagen, okay, in einem Markt, in dem man auf jeden Fall zeitnah investieren möchte und der vielleicht etwas heißer ist, sollte man vielleicht die Sofortbenachrichtigung einstellen, um einfach möglichst schnell die Objekte zu bekommen. Wenn man da die tägliche Benachrichtigungsfunktion aktiviert hat, ist man unter Umständen zu spät dran. Das zum einen, aber zum anderen, und ich mache das tatsächlich auch so, mich interessieren in Baden-Württemberg mehrere Städte, dass man dann zu verschiedenen Städten, zum Beispiel jetzt mit dieser Strategie, dann die tägliche Benachrichtigungsfunktion aktiviert hat, um einfach zu verschiedenen Standorten informiert zu sein. Und letztendlich bei mir ist es immer so, abends gehe ich dann die täglichen Mails durch. Übrigens ist es per Mail und per Telegram möglich. Ich gehe dann abends die Mails durch und ich brauche, sage ich mal, 5 Minuten, um über sehr viele Städte in Baden-Württemberg verteilt informiert zu sein. Ich nenne das immer so ein bisschen Marktüberblick in Rekordzeit. Und so schaffe ich es eben, ja nicht nur sofort zuzuschlagen, sondern auch ein Gefühl für die verschiedenen Städte zu bekommen.
Ja, guter Hinweis, auch die Differenzierung der beiden Ansätze. Sag mal, wenn wir schon darüber sprechen, gibt es eine, also oder welche Verzögerung gibt es bei der Sofortbenachrichtigung? Mal angenommen, es geht online bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, whatever, Kleinanzeigen, welche Verzögerung gibt es? Wann bekomme ich die Benachrichtigung?
Also wir schreiben uns natürlich auf die Fahne, dass wenn man die Sofortbenachrichtigung aktiviert hat, dass die Objekte dann auch sehr rasch bei dir auf dem Schreibtisch landen. Wir machen da natürlich Tests, das funktioniert im Durchschnitt sehr gut. Wenn das mal vereinzelt nicht gut funktioniert, dann gerne auch an die Maria sich wenden, support@immometrika.com. Wir sind ein sehr kleines Team, eine Handvoll Mitarbeiter. Die E-Mails werden alle persönlich gelesen und dann schauen wir uns das an und gucken, woran es liegt.
Ja, cool, okay, aber in der Regel geht's schnell, ne? Also ohne großen Delay. Also es geht natürlich nicht in Echtzeit, genau. Vermute ich technisch, weil es muss ja irgendwie gecrawlt werden, ne? Aber wahrscheinlich ist die Verzögerung sehr gering. Weil selbst bei Immobilien-Scout erinnere ich mich, als ich noch vor Immometrica diese Filter bei Immo-Scout genutzt habe, selbst da gab es Verzögerungen, ne? Sozusagen, die haben ja direkt eigentlich das Angebot, könnten ja da direkt versenden, aber selbst da gab es dann Verspätungen. Okay. Und du hast den dritten Angebotstrend gerade schon kurz angesprochen. Lass uns dazu kommen. Anzahl der Angebote online. Was kannst du da beobachten und was können wir daraus ableiten?
Genau, der Trend geht natürlich Hand in Hand mit dem Trend zuvor. Auch da gibt es wieder die zwei Niveaus, einmal vor der Zinswende, einmal nach der Zinswende. Und verbunden werden die zwei Niveaus auch wie hier wieder durch das Jahr 2022. In einem Satz zusammengefasst, es gibt heute mehr Angebote online als noch vor der Zinswende. Auch das ja mit Sicherheit ein Aspekt, den man bei sich in seiner Suche berücksichtigen sollte, / muss. Und ist man da mit Sicherheit, wie soll ich sagen, die Info kann man für sich nutzen. Du hattest ja beim Vorgespräch Butner angesprochen. Auch das steht bei mir hier auf der Liste, dass wenn man natürlich weiß, dass da draußen mehr Angebote online sind, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer Alternative. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber ich finde es tatsächlich sehr wichtig, wenn man so irgendwie auch mit einem anderen Gefühl in eine Kaufpreisverhandlung reingeht. Es gab ja schon einmal Zeiten, wo man wo es anders war. Und heute, wenn man in heißeren Märkten oder allgemein in die Kaufpreisverhandlung geht, weiß man einfach, okay, wenn das nichts wird, dann gibt es auch nochmal ein neues Objekt, weil einfach der Markt sich da verändert hat. Es gibt da draußen mehr Angebote online. Das ist einfach der Angebotstrend. Und das zum einen quasi die eine Insight. Eine weitere Insight könnte aber auch lauten, wenn jetzt mehr Angebote online sind, dann steigt natürlich auch die Bedeutung einer systematischen Akquise, sage ich jetzt mal, oder einer Systematik. Auch das ist so ein bisschen das, was wir von Kunden hören. Bei Immometrica grundsätzlich kann man da mit drei Funktionen arbeiten. Einmal mit den Favoriten, dass man Objekte als Favoriten markiert, einmal mit den Notizen und einmal mit den Tags. Da kann man eben individualisierte Tags erstellen, zum Beispiel besichtigt, angefragt oder angekauft, und kann eben so, ich sag mal, sich in Anführungsstrichen eine Systematik in der Immobiliensuche und auch danach in der Organisation sich aufbauen. Und weil wir haben jetzt gemerkt, wir von Immometrica versuchen eben das Produkt, sagen wir, von Investoren für Investoren anzupassen. Wir haben gemerkt, es wurde einfach gewünscht, dass der Bereich forciert wird von vielen unserer Nutzern. Und deswegen haben wir jetzt auch relativ frisch im Investor-Pro-Paket einen API-Zugang geschaffen, mit dessen Hilfe man eben da hat man API-Token im persönlichen Dashboard, und da kann man eben die Angebotsdaten vollautomatisiert ohne Copy-Paste oder manuelle Arbeit in andere Softwarelösungen einfügen. Es gibt bereits fertige Integrationen, zum Beispiel auch mit dem Immobilien-CRM-Tool und andere. Auch weitere sind da in Planung. Das haben wir im Prinzip gemacht, um eben genau diesem Angebotstrend entgegenzuwirken, dass einfach es immer wichtiger wird, eine Systematik zu haben, vor allem wenn es mehr Angebote online gibt. Und das Feedback bisher ist da auch durchwegs positiv.
Okay, sehr gut. Nochmal kurz zur Einordnung. Butner hast du gesagt, ne? Für alle, die das noch nicht kennen. Best Alternative to Negotiated Agreement. Das kommt aus der Verhandlungsstrategie. Das heißt, dass man immer eine Alternative parat hat und so besser verhandeln kann, ne? Sinngemäß. Und du hast recht, es funktioniert auf jeden Fall in einem Markt besser, wo man mehr Angebote hat, als noch vor 2022. Und das andere finde ich auch sehr gut, weil was passiert ganz häufig ist, dass Suchende anfangen zu suchen und dann überfordert werden, ne? Einfach mit der Anzahl der Angebote, auch mit der Anzahl der angefragten Immobilien, und dann gar nicht mehr wissen, ne? Wo was gesagt wurde, und da empfehlen wir auch von vornherein eine Systematik. Und ich finde es cool, dass ihr bei euch integriert habt, ne? Dass man dazu mal zumindest diese Labels machen kann in den verschiedenen Stadien und Notizen. Das würde ich auch unbedingt empfehlen zu nutzen, um den Überblick zu behalten. Und noch besser finde ich, dass ihr, wie du gesagt hast, APIs, also Schnittstellen, zu anderen Programmen macht, ne? Weil ich nutze zum Beispiel gerne Asana. Wir haben in unserer sehr aktiven Akquisephase Monday benutzt als CRM-Tool. Und da genau das abgebildet. Und das kann man noch viel detaillierter da machen, ne? Mit To-Do-Listen und Co. pro Objekt. Und das, da die Schnittstelle zu schaffen, das finde ich super. Eine super Idee.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, weil letztendlich, wenn mehr Angebote online sind, dann ist so ein bisschen die Reizüberflutung vorhanden, und das führt ja auch oft dazu, dass manche Leute nicht ins Machen kommen. Und deswegen ist da die Systematik nicht zu unterschätzen, nach meinem Verständnis. Und auch so ein bisschen aus den Gesprächen jetzt. Ich lese auch jeden Tag die Support-Mails. Da ist gerade die angesprochenen Favoriten, die Tags und die Notizen. Das ist ein wichtiger Punkt für unsere Hörer. Und Leute, die das vielleicht noch nicht so genutzt haben, können sich das dann gerne mal anschauen. Im aktuellen Marktumfeld mit Sicherheit von Relevanz.
Okay, ja cool. Bevor wir zum nächsten Segment kommen hier, zur nächsten Überschrift. Ein Wunsch, der mir gerade einfällt, das finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, wie das darstellbar ist, aber das wäre ein Gamechanger. Ich unterscheide ja immer so Maklertypen, ne, in der Akquise.
Ja.
Und ich bin überzeugt davon, dass man von bestimmten Maklern, ich nenne sie Ankaufsmakler, viel besser kaufen kann, ne, weil sie unter bestimmten Voraussetzungen einfach bessere Angebotspreise und Verhandlungsbereitschaften haben. Und das sehe ich immer schon einfach aus Erfahrung direkt an den Inseraten, an den Bewertungen, ne, bei ImmoScout, an den Längen und Inhalten der Objektbeschreibung, an den Bildern vor allem, ne, wie die gemacht werden. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Und das wäre ein Gamechanger, wenn man mit KI irgendwie einfach einen Filter setzen könnte, Ankaufs-Verkaufsmakler, und das von der Kombination.
Das ist ein guter Punkt. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Hört sich tatsächlich interessant an. Nehme ich auf jeden Fall mal mit auf die Liste.
Wir können ja mal darüber sprechen, welche Kriterien entscheiden werden.
Ja, ist sehr gut. Ich komme auf dich zurück.
Ja, sehr gut. Okay, ja, spannend. Lass uns zum dritten Punkt kommen. Analyse der Subsegmente im Markt. Wir haben nämlich Standorte verstanden, Angebotstrends verstanden, sehr detailliert darüber gesprochen. Und jetzt hast du dir auch die Arbeit gemacht und die Subsegmente im Markt, wie du es genannt hast, analysiert und daraus Erkenntnisse formuliert. Lass uns mal darüber sprechen. Was meinst du damit und was sind die Erkenntnisse?
Ja, auch da, ich habe jetzt hier ein bisschen geblättert, weil es sind hier sehr viele solche Graphen und Charts, die hier vor mir liegen, ein ganzer Tisch voll. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen genau die Subsegmente des Marktes ein bisschen zu analysieren und da so mehr oder weniger 5 Erkenntnisse gewonnen. Ich werde die einfach mal Stück für Stück so ein bisschen vorstellen. Die erste Erkenntnis, ich habe das jetzt mal genannt, Brot- und Butterwohnungen, die funktionieren gut, also das sind vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, was habe ich da gemacht? Ich habe bei Immometrica eben nicht das Archiv ausgewählt, das heißt nicht nur aktiv gestellte Immobilien, sondern das Archiv. Habe dann eben geschaut, letztmals online vom 1. Januar 2025 bis zum 31.12.2025 und habe mir dann eben zum ETW-Markt, aber auch zum Hausmarkt hier dann die Statistiken anzeigen lassen, sowohl bei Kauf als auch bei der Miete. Wie anfangs angesprochen, wir nicht nur Kaufangebote, sondern auch Mietangebote durchsuchen. Jetzt aber zurück zu den Erkenntnissen. Was waren so die Erkenntnisse? Also die Erkenntnis Nummer 1, wir haben es jetzt hier Brot- und Butterwohnungen genannt. Diese funktionieren sehr gut. Also so kleine Wohnungen bis 40 Quadratmeter, auch ein Stück größer, die zeigen die höchsten Quadratmeterpreise über Deutschland hinweg. Ich meine, das ist natürlich muss nochmal sehr individuell betrachtet werden. Hängt natürlich vom Standort ab, aber über Deutschland hinweg sind bei solchen kleinen Wohnungen die Preise am höchsten, die höchsten Mieten und auch die kürzesten Online-Dauern, sowohl beim Kauf als auch bei der Miete. Das heißt, man kann jetzt da so ein bisschen ein Fazit machen. Zum einen, wenn man es positiv ausdrücken möchte, könnte man sagen, okay, dieser Markt ist sehr liquide und auch gefragt. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, und ich komme jetzt aus einer Stadt, wo es viele Studenten gibt, ist es aber auch ein sehr stark umkämpftes Segment und das unterschreibe ich sofort, dass einfach solche kleinen Wohnungen, die so ein bisschen No-Brainer sind, wo die Zielgruppe offensichtlich ist, dass die einfach auch wieder sehr schnell vom Markt verschwinden. Das zum einen, zum anderen darauf aufbauend habe ich dann geschaut, okay, es gibt hohe Preise, es gibt also beim Mieten, beim Kauf, bei so kleinen Wohnungen, es gibt kurze Online-Zeiten beim Mieten und beim Kauf. Trotzdem, wenn man sich mal die Marktstruktur anschaut, also schaut, okay, welche Objekte sind im Jahr 2022 angeboten worden, dann fällt da auf, dass es bei den kleinen Wohnungen ein vergleichsweise geringes Angebot gibt. Das heißt, hohe Preise, kurze Online-Zeiten und gleichzeitig ein geringes Angebot ist, denke ich, eine Erkenntnis, die da schon sehr hilfreich ist. Auch da kann man dann eine Strategie ableiten. Beim zweiten Punkt, auch das geht in die Richtung Marktstruktur, habe ich mir angeschaut, okay, welche Baujahre sind denn vermehrt im Jahr 2025 online gegangen?
Warte, und da fallen... bevor wir dazu kommen, noch zum ersten Punkt oder ein wichtiger Punkt, was ja viele wissen müssen, bevor sie jetzt lossuchen nach kleinen Wohnungen. Bestimmte Wohnflächen und Kaufpreisvolumen sind schwieriger zu finanzieren. Ne, das muss jeder Zuhörer wissen. Das will ich dazu sagen. Das heißt, du sagst zwar, das ist auch genau richtig, kleine Wohnungen sind dann vielleicht besser jetzt aus den von dir genannten Gründen in der Akquise aktuell. Und gleichzeitig würde ich aber noch ergänzen, sucht oder klärt vorher bitte eure Finanzierung, ne? Dass auch eure Bank, mit der ihr finanzieren wollt, Wohnflächen von unter 40 Quadratmetern und Kaufpreise vielleicht von unter 80.000 finanziert, weil das sind genau häufig die Hürden, die ich kenne, ne? Also viele Banken finanzieren ungern unter 40 Quadratmeter Wohnfläche gleichzeitig und unter 80.000 Euro Kaufpreis, so Pi mal Daumen. Ja. Und das muss man irgendwie zusammen kombinieren, ne? Das heißt, ich würde sagen, erstmal Finanzierung klären, für diese Art der Wohnungen und dann in die Akquise gehen.
Absolut, ja, absolut. Okay. Und natürlich auch sehr, sehr standortabhängig, muss man auch dazu sagen.
Stimmt. Und jetzt Punkt zwei, du hast dir die Baujahre angeschaut.
Genau, über die Baujahre angeschaut, also welche Baujahre sind letztes Jahr online gegangen, und da fällt auf, dass sehr viele, Objekte aus den Baujahren 1960 bis 1980 online gegangen sind. Ist schon eine gewisse Weise eine Anomalie. Stichwort Erbengemeinschaft, und ich habe natürlich dann versucht, ein bisschen weiterzudenken, was könnte das bedeuten. Das sind vermutlich Objekte, die wurden von Leuten gebaut, die jetzt entweder schon recht alt sind oder vielleicht schon nicht mehr unter uns sind, und dann gibt es eine Erbengemeinschaft, die sich vielleicht nicht ganz so einig sind oder auch andere Gründe, wie auch immer. Und da gibt es dann unter Umständen ein verstärktes Verkaufsangebot online von Leuten, wo einfach nicht nur ein Entscheider gibt, sondern einfach auch mehrere Entscheider unter Umständen. Auch das, denke ich, ein Fakt, den ich auch schon in der Praxis so erlebt habe. Dritter Aspekt, Neubau mit langen Online-Zeiten. Neubauobjekte, zumindest im Jahr 2025, zeigen sowohl bei der Kauf- als auch bei der Miete längere Vermarktungszeiten. Das ist die Vergangenheit. Also ich meine, es gab jetzt ja auch die eine oder andere Entscheidung, die dazu geführt hat, dass man den Neubau wieder intensiviert. Das natürlich dazu führen kann unter Umständen, dass diese Statistik in der Zukunft anders aussieht, das weiß ich natürlich nicht. Das sind alles Fakten, Angebotsstatistiken aus der Vergangenheit, die halt darauf hinweisen, dass es in der Vergangenheit da gewisse Herausforderungen im Neubausegment gab. Ich glaube, und auch da, dass das Konzept entscheidend ist, wie oft am Markt. Genau, so ein bisschen, wenn man sich auch nochmal die Baujahre anschaut, fällt auf, dass insbesondere auch bei den alten Objekten, also Objekte, die bis 1925 beziehungsweise bis 1945, dass die insbesondere bei den Häusern längere Online-Zeiten haben. Was bedeutet das für die Praxis? Natürlich, man hat mehr Möglichkeiten in der Kaufpreisverhandlung. Je länger ein Objekt online ist, das spricht nicht unbedingt für das Objekt, dann hat man vielleicht mehr Möglichkeiten in der Kaufpreisverhandlung. Und natürlich ist es auch eine Chance für Leute, die sich das trauen, die mutig sind, die vielleicht auch das Handwerkernetzwerk haben, sich an dieses Thema ranzutrauen. Und der letzte Punkt hier im Kontext, über alle Städte hinweg, und ich habe hier eine lange Liste an Städten, sieht man, dass die ETW-Preise im Durchschnitt, natürlich immer auch Durchschnittszahlen, höher sind als die Preise für Mehrfamilienhäuser. Auch das ist natürlich sehr standardabhängig, aber das kann natürlich je nach Standard und auch nach rechtlichem Rahmen dazu führen, dass unter Umständen, sofern zulässig, ein Aufteilergeschäft sinnvoll sein kann. Und wenn man jetzt diesen Punkt und den Punkt zuvor noch kombiniert, dass man sagt, okay, ein älteres Haus, nicht aufgeteilt in einer Stadt, wo die Diskrepanz zwischen ETW und MFH groß ist, dann ist natürlich hier der Werthebel am größten. Auch das übrigens kann man in Immometrica nachschauen, dass man schaut, okay, wie sind die Angebotspreise für ETWs an diesem Standort, wie sind die Angebotspreise für MFHs an diesem Standort, und so kann ich eben von Standort zu Standort schauen, wie da die Diskrepanz ist, und kann dann eben entsprechend agieren.
Ja, geil. Das heißt, also dadurch wird die Akquise einfach noch viel effizienter, ne? Subsumierend, weil wie wir festgestellt haben, man muss trotzdem rausgehen, mit Leuten reden und Immobilien besichtigen, ja, weil Immobilien kaufen sich nicht über Excel-Listen. Aber ja, das ermöglicht oder diese Filter und diese Funktion, die du jetzt gerade genannt hast, und diese Erkenntnisse befähigen uns dazu, weniger zu besichtigen, also sozusagen mit weniger Besichtigung mehr zu kaufen, weil die Wahrscheinlichkeiten pro Besichtigung steigen, dass wir einen Zuschlag bekommen, ne, bei unserem Angebot. Und das finde ich super spannend, also die Erkenntnisse, die du jetzt gerade genannt hast, und könnte eben bedeuten, weil wir wissen ja auch, wenn man sich spezialisiert, also man wird umso erfolgreicher mit Immobilien, je spezialisierter man ist. Ne, Fokus ist King. Das heißt, man sagt, okay, ich kenne mich aus sehr gut in einer Baujahrkategorie, zum Beispiel in einer Asset-Klasse. Und das kann man ja genau hier aufbauen, ne, so mit dem Fokus, den du genannt hast. Und Was ich noch ergänzend jetzt oder darauf aufbauend spannend finde, du hast jetzt aktuell Erkenntnisse abgeleitet, ne, aus den Angebotsstatistiken, die sehr spannend sind. Wie kann jetzt ein Nutzer bei Immometrica selbst für seinen oder ihren eigenen Markt diese Erkenntnisse ableiten und vor allem nicht nur jetzt aktuell, sondern auch vielleicht in 6 Monaten, wenn jemand diesen Podcast hört, ne? Welche Funktion gibt es jetzt bei Immometrica? Kann man das machen, sozusagen in den Markt reingehen, nach Baujahren filtern, sozusagen nicht nur die aktuellen Treffer, sondern auch die vergangenen 12 Monate sich anschauen. Gibt es diese Funktion?
Ja, das geht. Ich kann da auch mal ein konkretes Beispiel machen zu dem, was wir gerade gesagt haben. Nehmen wir mal an, wir haben ein Haus in der Stadt und das Haus ist aus irgendwelchen Gründen nicht so sonderlich beliebt. Dann kann ich zum Beispiel den Standort auswählen, kann eben die verschiedenen Filter setzen. Es ist Bestand, die Größe und so weiter und so fort. Alle möglichen Filter, die das Haus quasi beschreiben. Dann klicke ich auf Suchen, lasse mir dann nicht die Ergebnisliste anzeigen, sondern lasse mir eben zu diesem konkreten Zielobjekt die Angebotsstatistik anzeigen. Und wenn ich jetzt weiß, dass es in diesem Objekt, übrigens eine Sache, die ich ja auch schon in der Praxis gemacht habe, wenn ich dann weiß, in diesem Objekt gibt es Einheiten, zum Beispiel, was ich, Einheiten bis 40 Quadratmeter oder 40 bis 60 Quadratmeter, auf jeden Fall Eigenschaften, die vielleicht am Markt gefragt sind, dann kann ich eben Immometrica hernehmen, kann den Standort wieder auswählen, kann dann hier wirklich bei, nicht Häuser, sondern ETWs auswählen, kann dann 40 bis 60 Quadratmeter zum Beispiel auswählen und kann dann schauen, okay, wie entwickeln sich die Angebotsdaten? Und wenn natürlich der Unterschied zwischen den Mehrfamilienhäusern und den ETWs mit diesen konkreten Eigenschaften enorm ist, also der Unterschied sowohl beim Angebotspreis, aber auch bei der Online-Zeit, ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wenn da der Unterschied groß ist und es ist quasi rechtlich zulässig, dann kann ich mir überlegen, okay, Aufteilergeschäft ja oder nein, so kann ich mich dem Ganzen annähern. Ich habe den Punkt ja vorher auch schon gemacht und der ist mir auch einfach enorm wichtig. Das sind Makrodaten. So Mikrodaten, Mikrolagendaten schlagen alles nach meinem Verständnis. Auch das haben wir ja vorher schon ausgeführt. Das ist nochmal ein zweiter Punkt, was wir da frisch implementiert haben und das wir auch gerade eben mit dem Feedback unserer Kunden weiter forcieren. Weil ich glaube einfach, das ist ja mega wertvoll und ich nutze es auch.
Ja, geil, genau. Also ich halte fest, man kann Immometrica nicht nur für die Suchfilter nutzen, sondern auch eben für die Analyse, ne? Sowohl der Standorte, aber genau, auch der Deals, wie du gerade vorgestellt hast, reingehend in die Wohnungen schauen, welche Mikrodaten liegen mir vor, Mietmarkt der jeweiligen Wohnung zum Beispiel.
Ja, oder, genau, oder, richtig. Genau,
gerade bei Aufteilern, wie du gesagt hast, auch wichtig, aber auch im Bestand, ne? Wenn ich das für den Bestand analysiere.
Letztendlich kann man da dann alle möglichst, mit dem Aufteiler war es eine Strategie, da kann man auch beim energetischen Sanierung oder bei anderen Themen kann man alle die Angebotsdaten irgendwie hernehmen, um seine Meinung mit Angebotsdaten zu untermauern. Genau.
Cool, sehr, sehr spannend. Dann kommen wir doch zum vierten und letzten Punkt für heute, dem Thema Mietmarkt. Du hast jetzt auch einige Zahlen, ne, dir angeschaut und versucht, eine Herleitung zu machen einer möglichen Strategie, wie man damit umgeht. Was kannst du uns zum Mietmarkt sagen?
Ja, also ich habe hier konkret zwei Statistiken. Einmal die Anzahl an Angeboten, die sich online befinden und einmal die durchschnittliche Miete der neuen Angebote. Wenn man sich die Anzahl der Mietangebote anschaut, die sich online befinden, dann stellt man fest, dass diese hier leicht rückläufig ist. Also zumindest befinden sich die Linien von 2020 und 2021 über den Linien 2022, 2023 und so weiter und so fort danach. Mögliche Ursachen sind, denke ich, schon oft diskutiert worden. Zum einen fehlender Neubau kann ein Grund sein. Ein weiterer Grund kann aber auch die geringe Fluktuation im Bestand sein, dass Leute, die einfach günstig wohnen, da entsprechend auch wohnen bleiben. Das ist ein Fakt. Auch das ist ein Angebotstrend, der nicht von mir kommt, sondern der aus den Angebotsdaten von Immometrica kommt, dass einfach weniger Angebote online sind am Mietmarkt über Deutschland hinweg. Auch da kann man quasi nochmal, wenn man möchte, sich diesen Angebotsstatistik sich anzeigen lassen für einen anderen Zielort. Auch das funktioniert. Wenn man sich dann die Angebotsmieten anschaut, dann stellt man fest, dass die Angebotsmieten kontinuierlich ansteigen im Prinzip, ohne nennenswerte Rückgänge oder Schwankungen nach unten. Im Prinzip jede Jahreslinie liegt über der anderen Jahreslinie. Und auch absolut gesehen sind die Steigerungen da schon enorm. Das ist ein potenzielles Fazit, wäre natürlich okay, wenn ich jetzt einen Kredit bedienen muss und ich habe eine Zinsbindung, sind natürlich die Finanzierungskosten sozusagen fix und auf der anderen Seite steigen die Mieten, was natürlich langfristig zu steigenden Cashflows führt. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden Angebotsstatistiken übereinander lege, macht zumindest pauschal gesagt, und pauschale Aussagen sind immer schwierig, aber pauschal gesagt, langfristiger Bestandsaufbau Sinn. Wie kann ich das jetzt für Immometrika nutzen? Also auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir eben nicht nur Kaufangebote, sondern auch Mietangebote durchsuchen. Natürlich, das ist relevant, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Familie eine Mietwohnung sucht, kann man da natürlich unterstützen, das geht. Zum einen, zum zweiten natürlich aber auch für Rent-to-Rent-Strategien, sofern rechtlich zulässig, dass man da eben günstig nach Mietobjekten sucht, die man dann teurer weitervermieten kann. Aber der dritte, und das ist der Haupt-Use-Case, warum das eigentlich gibt, ist, dass man eben ein Gefühl für den Mietmarkt bekommt, denn wenn man was kauft, möchte man unter Umständen oder möchte man es vermutlich wieder vermieten. Und so schafft man es eben, ja, mit den Mietangebotsdaten ein Gefühl für den Mietmarkt vor Ort zu bekommen. Und auch dann nochmal, auch das geht individualisiert. Genau.
Okay, sehr gut. Also weniger Angebote online, Preise steigen ohne Schwankungen, kann man zusammenfassen. Langfristiger Aufbau funktioniert nach wie vor. Das kann man jetzt als Fazit verwenden.
Pauschal, ja. Also pauschal gesagt, wie gesagt, hängt nochmal vom Standort ab, aber zumindest jetzt auf Basis dieser Trends, die hier vorliegen, kann man das so pauschal sagen.
Ja, okay, also auch spannend, weil das hat er auch ohne Makler bestätigt in den Trends, dass die Mieten, und das bestätigen ja auch alle anderen Statistiken, ne, dass wir andere Dynamiken haben im Mietmarkt als im Verkäufer-Käufermarkt, was eben auch zu Intransparenzen, Ungleichgewichten führt, und da ist auf jeden Fall jemand klar im Vorteil, der Zugang hat zu diesen Daten, ne, wo man genau diese Sweet Spots finden kann zwischen Kaufpreisanstieg der letzten 12 Monate und Mietpreisanstieg der letzten 12 Monate zum Beispiel.
Im Prinzip der Fazit könnte lauten Wissensvorsprung. Also einfach, dass man Wissen hat, was andere nicht haben. Und ich glaube, das ist vor allem auch am so einem fragmentierten Markt wie dem Immobilienmarkt extrem wichtig. Ist ja jetzt nicht so wie im Aktienmarkt, wo alle irgendwie 17 Bildschirme haben und man mit jemand hier jetzt in einem kleinen Ort mit jemand aus New York im 70. Stock konkurriert nach dem Motto, sondern das ist ja wirklich sehr fragmentiert. Da geht es um Wissensvorsprung. Und diese Daten, über die wir jetzt alle gesprochen haben, Makrodaten, Mikrodaten, die können eben da helfen, in gewisser Weise einen Wissensvorsprung zu haben, den man dann einsetzen kann.
Genau, optimal eben die Kombination aus Wissensvorsprung durch Daten und Mut zum Besichtigen und auch mal zum Hörer. Die Kombination ist optimal. Genau. Vorbereitet mit Daten, bist aber auch mutig genug, um mal zum Hörer zu greifen, den Makler anzurufen und Fragen zu stellen und auch mal rauszugehen, um mit dem Makler bei der Besichtigung zu sprechen und mit dem Mieter zu sprechen. Das ist, glaube ich, die perfekte Kombination, ne, in der Akquise.
Ja.
Okay, ja, sehr gut. Ferdi, danke dir. Das war extrem spannend. Wir haben sehr viel Content heute hier rausgehauen. Dank dir, dank deiner Vorbereitung. Vielen, vielen Dank. Ich denke, dass wir jetzt da sehr viel mitgeben konnten den Zuhörern und Zuhörerinnen über die aktuellen Akquise-Strategien und Trends. Wie kann jetzt der geneigte Zuhörer hier Immometrika vielleicht nutzen, wenn jemand noch nicht Immometrika nutzt? Da hast du, glaube ich, auch eine Aktion mitgebracht für uns, ne, für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, jetzt haben wir Osterzeit. Man kann normalerweise das Produkt 2 Wochen lang kostenlos testen. Wenn ihr den Code Easter26 eingibt, Groß- und Kleinschreibung spielt da keine Rolle, dann könnt ihr eben das Produkt doppelt so lange testen, also statt 2 Wochen, 4 Wochen lang. Ihr müsst euch einfach gratis registrieren, klickt dann auf das Dashboard, auf euren Namen und dann einfach dort den Code eingeben und die Testphase verdoppelt sich. Die Testphase läuft einfach aus, das heißt, man muss da keine Kreditkarten oder so angeben, man geht da keinerlei Risiken ein. Also ich würde einfach jedem empfehlen, das einfach mal zu testen und sich das selbst mal anzuschauen, was wir da heute gesagt haben. Das ist natürlich schon jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, ich bewusst jetzt auch Sachen, die wir hier mitgebracht haben, die jetzt ein bisschen advanced sind. Also unser Kernprodukt ist ja die Metasuche, die verschiedenen Filtern, die für Investoren relevant sind. Aber ich denke, das ist nicht erklärungsbedürftig. Das kann man sich einfach selber mal anschauen, wenn man Interesse hat. Und genau, testet es gerne. Und hat mich sehr gefreut, dass ich das so vorstellen dürfte. Die Vorbereitung hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist voll ausgeartet. Aber hat einfach total Spaß gemacht. Und genau.
Ja, man merkt, dass du auf jeden Fall in Zahlen aufgehst und das gerne machst. Das habe ich gemerkt in der Vorbereitung im Gespräch, was richtig, richtig cool ist. Also Ferdi, vielen, vielen Dank für die stundenlange Vorbereitung im Prinzip, ne, zu diesem Thema hier. Vielen Dank für die Insights, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Sehr gerne und schönen Tag und bis bald. Ciao.
Bis mal. Ciao. Danke dir.